Führung? Nicht immer leicht, aber macht Spaß. Und manchmal ist es auch eine richtige Herausforderung. Und genau darum dreht es sich hier im Führungsfragenkarussell. Knifflige Fragen, spannende Themen und ich freue mich auf tolle Gäste, mit denen ich mich über die Führung der Zukunft und Ideen und Ansätze unterhalten darf. Ich bin Susanne Ringen, Gründerin von Ich und Wir. Und nun viel Spaß mit der nächsten Folge. Lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Führungsfragenkarussell. Und heute ist Frauke bei mir. Ich grüße dich, Frauke.
Hallo, liebe Susanne, herzlichen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Sehr gerne. Und ich freue mich auch deswegen, weil wir auch nochmal über ein tolles Thema miteinander sprechen können. Ich habe irgendwann in den 90ern in Aachen studiert, an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule, an der RWTH Aachen. Und das ist eine sehr technische Hochschule und ich habe völlig artfremd da studiert, Linguistik und Literaturwissenschaften. Das war so eine super kleine Fakultät und es gab eine Technische Hochschule, Maschinenbau ist das Ding in Aachen. Und jetzt sitze ich einer Frau hier quasi virtuell gegenüber und du hast Maschinenbau nicht nur studiert, sondern danach auch jahrelang in diesem Bereich gearbeitet, Männer dominiert und warst da Führungskraft. Erzähl mal, wie war das da so für dich?
Ja, ich habe da in der Tat lange studiert, sehr gerne studiert und bin von dort aus in Forschung und Entwicklung gegangen und habe es dort in die Führungsetagen gebracht. Ich muss sagen, das war immer ein bisschen einsam. Wie man sich vorstellen kann, als Frau Maschinenbau studiert zu haben, ist schon ein bisschen komisch. Und dann als Frau in der Führung ist komisch und als Frau immer im technischen Bereich in der Führung zu sein, ist noch mal was on top. Und neben dieser, ich nenne es mal Sonderstellung, ist es tatsächlich auch so gewesen, dass ich einen etwas anderen Führungsanspruch und auch einen etwas anderen Führungsstil hatte. Ja. Für mich ist das Team immer sehr, sehr wichtig gewesen. Für mich ist es immer sehr wichtig gewesen, mit dem Team wirklich zu arbeiten. Das heißt, wir alle haben gemeinsam als Team gearbeitet und meine Aufgabe als Führungskraft habe ich immer so verstanden, dass ich das Team ideal besetzt habe. Das heißt, dass jeder entsprechend seiner Stärken eingesetzt wurde, dass ich Aufgaben und nicht Tätigkeiten weitergegeben habe und vor allen Dingen, dass ich sehr viel Verantwortung in das Team gegeben habe. Ich habe bestimmt auch sehr viel erwartet von meinen Teammitgliedern oder von meinen Mitarbeitern, aber ich habe meine Rolle eigentlich immer eher so gesehen, dass ich sie befähigt habe, Verantwortung zu tragen und wenn es kritisch wurde, dann einzusteigen und dann da zu sein. Das war so meine Rolle oder mein Führungsverständnis. Das war auch immer ein sehr rückenstärkendes Arbeiten, was ich gemacht habe. Ja, und so habe ich tatsächlich nicht nur die Frau, sondern auch diesen etwas anderen Führungsstil in dem Bereich gehabt. Hat es vielleicht nicht immer leichter gemacht.
Ja, ich muss auch gerade so schmunzeln, weil du ja am Anfang so beschrieben hast, da waren ja so ganz viele Sachen komisch. Ne? Also Frau in Maschinenbau, Männer dominiert und ich weiß noch, damals in Aachen, ne, so als junge Studentin, man trieb sich durch die Kneipen rum und die Kneipen, wo es immer nur Männer waren, waren die, wo die Maschinenbauer waren. Und es war immer so, Männerüberhang. Und da waren wir Geisteswissenschaftlerinnen natürlich immer sehr gerne gesehen, weil wir dann die Frauenquote in den Bars so ein bisschen auch angehoben haben. Aber das wollen wir jetzt nicht zum Thema machen, obwohl es lustig war. Den Führungsstil, den du beschreibst. Also, wann hast du denn angefangen zu führen? Roundabout, in welchem Jahr?
Wann habe ich angefangen zu führen? Ich habe angefangen zu führen im Prinzip mit Ende meines Studiums. Ja. Ich habe angefangen zu führen während meiner Assistentenzeit in Aachen. Ja. Das heißt, das war also so Ende der 90er Jahre. Mhm. Und ich bin dann nach meiner Promotion in die Industrie gegangen und habe so ab Anfang der 2000er Jahre in der Industrie geführt.
Ja, also vor 22 Jahren roundabout.
Genau, roundabout.
Und den Führungsstil, den du da beschrieben hast, hättest du gesagt, naja, ich habe vor 3 Jahren angefangen, hätte ich gesagt, so naja, voll moderner Führungsstil, passt. Vor 22 Jahren in der Industrie, in der Forschung und Maschinenbau war das jetzt ja eher untypisch. Ja, das hattest du ja auch gesagt, ne? So Frau, Maschinenbau, Führungsposition und auch noch anders geführt. Und das tatsächlich schon Ende der 90er, 2000. Woher kam diese Intuition, ich möchte so führen? Oder das ist mein Anspruch, das ist mein Ansatz von Führung. Woher kam das? Weil da gab es noch nicht die ganzen schlauen Bücher und Podcasts, so sieht moderne Führung aus.
Nee, das gab es nicht. Ich würde mal sagen, das war bei mir ein innerer Antrieb, so zu führen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe das so kennengelernt, dass ich von klein auf als eigenständige Persönlichkeit gesehen wurde und auch als dass mit mir als eigenständige Persönlichkeit umgegangen wurde. Ich habe das mein Leben lang das Gefühl gehabt, ich kann machen, was ich will.
Ja.
Bin aber sehr wohl durchs Elternhaus erzogen oder auch geführt worden. Und ich denke, dass ich das mit aufgesogen habe. Und von daher gab es für mich eigentlich gar keine andere Art zu führen.
Ja.
Es gab nicht die Art, Vorgaben zu machen und dann zu gucken, wie werden die Vorgaben einzuhalten. Und ich habe auch einfach gesehen, in dem Moment, wo ich mein Team sehr stark mache und ich habe in diesen Jahren der Berufserfahrung einfach viele tolle Menschen kennengelernt, die unheimliche Qualitäten hatten oder auch immer noch natürlich haben, die ich vielleicht gar nicht selber habe. Und das ist dann auch so, weißt du, wie ein Puzzle, was man zusammenbringt, ne, wo die einzelnen Puzzlestücke zusammenpassen und wo daraus viel Stärke generiert werden kann.
Was ich bei jungen Führungskräften, also jung jetzt nicht vom Alter her, sondern jung im Sinne von Führungserfahrung, beobachte, dass da so ein bisschen der Einfluss von außen, beziehungsweise das Bild, was man sich selber so gebildet hat, konstruiert hat, so muss Führung sein, dass das am Anfang versucht wird zu leben, um es dann Stück für Stück dahingehend zu verändern, dass es zu einem passt. Weil das Bild, was man manchmal von Führung hat, nicht das ist, was man selber leben möchte, kann. Und dann sind viele Leute am Anfang so sehr gezwungen in eine Führungsrolle, die gar nicht zu ihnen passt, weil sie sich ein Bild konstruiert haben, was sie auf einmal erfüllen möchten. Aber diesen Weg scheinst du ja gar nicht gegangen zu sein, weil du von Anfang an, so wie du es beschrieben hast, relativ klar warst, so möchte ich führen, so will ich das haben.
Oder? Ja, da sind zwei Sachen. Zum einen, das, was du sagst, man hat Vorbilder, beziehungsweise man bekommt von außen etwas vorgelebt und gezeigt. Mhm. Und als Frau in diesem technischen Bereich hast du nicht viele Vorbilder. Das heißt, du hast keine weiblichen Vorbilder.
Ja. Ja.
Du hast die männlichen Vorbilder. Mhm. Du hast vielleicht auch ein Stück weit männliche Führung. Mhm. Und ich denke, das ist immer sehr wichtig, sich selbst treu zu bleiben. Und sich selbst treu zu bleiben, finde ich, ist sehr schwer, wenn man versucht, einem Vorbild zu folgen, was einem selbst nicht entspricht, wenn man also das nicht wirklich findet.
Ja.
Das ist so die eine Sache. Und die zweite Sache ist, Ich habe immer in Forschung und Entwicklung gearbeitet. Das heißt, ich bin dadurch davon getrieben, alles zu hinterfragen. Und wenn ich ein Buch lese, dann nehme ich mir auch bei den Experten raus, die Information aufzunehmen, das aber auch zu hinterfragen. Und ja, das ist dann natürlich etwas, wo ich mich leichter tue, meinen eigenen Führungsstil beizubehalten oder auch zu entwickeln.
Ja.
Und das ist ein Punkt, den ich insgesamt auch so in der Führung sehe. Wenn wir immer nur dem folgen, was schon existent ist, wenn wir nur das, wenn wir nur Vorbilder in Anführungsstrichen nachahmen,
ja,
dann wird sich nichts ändern. Dann werden wir auch keine Verbesserungen erzielen, wo vielleicht Verbesserung notwendig ist. Und das sehe ich so ein bisschen als auf der einen Seite kritisch, auf der anderen Seite ist es so, ja, es ist Führung, ja, wir müssen Regeln als Orientierung haben, aber wir sind alles Individuen.
Ja.
Und deswegen denke ich, darf auch eine sehr junge Führungskraft seinen oder ihren eigenen Stil entwickeln.
Ja. Ja. Manche brauchen halt so ein bisschen, ne, so, weil manche halt, ne, so, wie ich und du auch gesagt haben, so sich erstmal an irgendetwas orientieren, versuchen nachzuahmen, dann festzustellen, es passt nicht.
Ja.
Und dann so, was ist denn jetzt hier eigentlich meins? Und das ist ja schon auch ein spannender Prozess. Wie haben denn die Männer in deinem Umfeld auf dich reagiert? Also, doppelte Frage. Auf der einen Seite Frau in unserem Bereich als Führungskraft und B, eine andere Art zu führen. Oder war die gar nicht so anders? Haben alle in dem Bereich, wo du warst, ähnlich geführt?
Also mir ist das nicht so untergekommen. Ich habe es nicht festgestellt, dass das die Art war, wie geführt wurde.
Mhm.
Ich sag mal, die anderen Führungskräfte, weiß ich gar nicht, ob die das so wahrgenommen haben.
Mhm.
Ich weiß nur, dass meine Mitarbeiter das immer sehr deutlich wahrgenommen haben und ganz konkret gesagt haben, ja, es ist anders bei ihnen.
Mhm.
Das ist ja nun auch schon, ich sag mal, eine Zeit her, seitdem ich Führungskraft geworden bin. Es ist anders bei mir gewesen und die Mitarbeiter haben das immer zu schätzen gewusst.
Mhm.
Es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, dass du als Führungskraft an der Stelle gefordert bist, wirklich sehr genau hinzugucken, auch auf deine Mitarbeiter zu gucken. Was für Bedürfnisse haben sie? Was für Fähigkeiten haben sie?
Mhm.
Um so ein Beispiel zu geben, ich hatte die Mitarbeiter in meinem Team, die einfach sehr frei, sehr eigenverantwortlich arbeiten konnten, die dann eigentlich zu Hochform aufgelaufen sind. Und dann waren da die Mitarbeiter, die gar nicht dieses Maß an Verantwortung tragen wollten. Und das bedeutet, da musst du wesentlich enger führen, musst die Aufgaben wesentlich kleinteiliger vielleicht geben und musst auch den Austausch wesentlich kurzfristiger gestalten.
Ja. Ja,
also das ist die, wo du als Führungskraft dann tatsächlich gefordert bist.
Das ist letztendlich, so wie du es beschreibst, die Führung angepasst an den Menschen, der mir gegenüber ist.
Ja.
Und was ja, und da bin ich sehr bei dir, halt nicht funktioniert. So, ich habe meinen Stil und der bedeutet Freiraum und alle haben Verantwortung. Und wer da nicht reinpasst, ist vielleicht so ein bisschen verkehrt oder passt nicht in mein Team. Oder warum übernimmt der keine Verantwortung? Wie kriege ich den dazu? Und dann wird so versucht, an den Menschen rumzupopeln, rumzuschrauben, zu verändern, anstatt den eigenen Stil so ein Stück weit dem anzupassen, was du auch gerade beschrieben hast, so was sind denn die Bedürfnisse des anderen? Weil ich kann als Führungskraft ja meinen Stil ändern, weil ich ändere ja nicht meine Persönlichkeit, ich ändere den Stil zu führen, ne, so die Taktung der Absprachen, die Art und Weise der Aufgaben, während ich von dem anderen Menschen verlange, so ein Stück weit seine Persönlichkeit zu verändern.
Ja, ich denke, da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Ne? Also ich kann als Führungskraft eine gewisse Flexibilität haben oder ich muss eine Flexibilität haben. Mhm. Aber ich halte es immer für gefährlich, an Menschen oder den Mitarbeiter nicht als Mensch zu sehen und zu meinen, ich kann den jetzt einfach so formen, wie er bei mir reinpasst. Ja. Ich denke, ich kann helfen oder den Menschen mir gegenüber unterstützen, dass er sich selber entwickelt, dass er vielleicht auch die Persönlichkeit entwickelt, so im Rahmen dessen, was ihm möglich ist. Aber ihn wirklich nach meinen Vorstellungen zu formen, das funktioniert nicht. Und nee. Auch dieses Thema, den Menschen wirklich als Menschen zu sehen, halte ich für extrem wichtig. Und das ist etwas, ja, was ich leider nicht immer feststellen konnte, dass der Mensch als Mensch gesehen wird. Da ist meine Erfahrung vielleicht nicht breit genug, aber in der technischen Welt ist es halt häufig Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt Regeln, es gibt Gesetzmäßigkeiten, nach denen alles funktioniert. Und dann ist die Frage, bleibt da vielleicht die Menschlichkeit manchmal etwas stärker auf der Strecke, als sie das vielleicht sowieso in der Wirtschaft tut?
Ja. Wie hast du das denn geschafft, bei deinen Mitarbeitenden zu erkennen, wo welche Stärken und Potenziale liegen? Du hast gesagt, dass du sie ihren Potenzialen gemäß eingesetzt hast. Wie hast du die erkannt? Waren das Beobachtung, Gespräche, eine Mischung aus beidem oder noch ein anderes Zauberrezept?
Ja, ein Zauberrezept. Das war mir lange nicht klar. Ich habe eine relativ gute Intuition dafür. Mhm. Ich gehe nicht hin und setze den Mitarbeiter, der muss jetzt in bestimmte Schubladen gesetzt werden. Und wenn ich sehe, es tritt ein bestimmtes Kriterium ein, dann weiß ich, er funktioniert so. Sondern ich bin den Menschen immer sehr offen gegenübergetreten, ohne voreingenommen zu sein. Und habe dann Gespräche geführt, habe beobachtet und habe eine wirklich gute Intuition dafür, wo Stärken liegen und was Menschen leisten können und wo sie vielleicht auch nicht hinpassen. Mhm. Na, also ich weiß nicht, ob das das ist keine weibliche Eigenschaft. Na, aber diese Intuition ist einfach da und mit der habe ich eigentlich auch immer richtig gelegen. Mhm.
Das heißt, so eine Mischung aus Beobachten, Gespräche und Intuition.
Genau. Ja. Aber das Wichtige ist, denke ich, tatsächlich, und auch das finde ich wichtig als in der Führung, dass du als Führungskraft deinen Mitarbeitern wirklich zuhörst. Mhm. Und nicht nur die einzelnen Fakten rausnimmst, was sie dir vielleicht an Ergebnissen bringen, sondern A, mit dem Menschen in Kontakt zu sein. Und wirklich auch einfach mal zuzuhören.
Ja.
Man erfährt viel mehr über seine Mitarbeiter, als man das für möglich hält.
Ja. Ich bin neulich in einem norwegischen Film, das war ganz schön, auf diese Unterscheidung zwischen Hören und Zuhören nochmal gestoßen worden. Und da ging es um Eheprobleme und da meinte der eine Freund zu dem anderen so, ja, du musst mal deiner Frau zuhören. Und er dann so, ey, ich höre den ganzen Tag meiner Frau zu, die quatscht ja ohne Ende. Und dann meinte er so, nein, du hörst sie, aber du hörst nicht zu. So, und ja. Das fand ich so eine sehr feine Unterscheidung, um sich nochmal genau das bewusst zu machen, was du gerade sagst, und nicht so, ich höre dich, sondern ich höre dir auch zu. Also muss man immer gucken, in welcher Sprache gibt's welche Wörter dafür, um in diese feine Unterscheidung reinzukommen. Ich glaube, im Englischen könnte man Hearing and Listening vielleicht sagen. Im Deutschen würde ich hören und zuhören, so ja. Spontan.
Da sagen. Kommt deutlich. Ja, du meinst
wirklich zuhören, ne?
Ja. Also mir gefällt dieses Wortspiel hören und zuhören und ich spreche tatsächlich von zuhören. Genau. Nicht zu hören, was der Mitarbeiter sagt, sondern wirklich zuzuhören.
Ja. Ja.
Und das halte ich für ganz wichtig.
Ja. Viele Führungskräfte sagen ja, dass sie keine Zeit dafür hätten, keine Zeit für Führung, dass ihnen keine Zeit gegeben wird dafür. Und ich kenne das auch von früher von Führungskräften, die dann gesagt haben, naja, wenn was ist, die können ja immer zu mir kommen. Ja. So, und das nannte man dann so the open door policy, so die Führung der offenen Tür, aber da geht natürlich keiner rein, wenn der da drin ist, permanent signalisiert, ich habe keine Zeit für dich.
Ja.
Und wie hast du das gemanagt bekommen? Weil du hattest ja mit Sicherheit auch viel zu tun.
Ja, also ich habe teilweise auch keine Zeit gehabt, aber ich bin ganz bewusst in den Austausch gegangen. Das heißt, ich bin ganz bewusst auch zu meinen Mitarbeitern gegangen. Und mir ist heute bewusst, ja, dass ich sie auch manchmal in ihrem Arbeitstag, in ihrem Arbeitsplan gestört habe, dass sie vielleicht auch gerade mit anderen Dingen beschäftigt waren. Aber ich habe mir Zeit genommen und bin dann wirklich in den Dialog gegangen. Das ist das eine. Und das zweite ist, diese Aussage, ich habe keine Zeit, die ist ja sehr vordergründig. Weißt du, wenn ich heute keine Zeit habe, dann muss ich vielleicht immer wieder ein bisschen investieren. Und am Ende dauert etwas relativ lange oder wird nur halb gut oder der Mitarbeiter muss häufiger kommen. Wenn ich aber viel Zeit investiert habe, ne, oder viel Zeit mir genommen habe, habe ich auf der anderen Seite wieder wesentlich mehr Freiraum. Und dann ist es nur die Frage, wann investiere ich die Zeit?
Ja. Ja, das ist so ein schöner Vergleich. Ich habe keine Zeit, mich um irgendetwas zu kümmern und dann, keine Ahnung, gibt es einen Konflikt, irgendein Problem, irgendwas ja, fliegt mir sinngemäß um die Ohren und dann muss ich richtig viel Zeit aufwenden, um das wieder gerade zu rücken. Und dann ist die, ne, was du auch gerade so beschrieben hast, die vorab investierte Zeit, ist genau das, was dir hinten raus den Rücken frei hält. Aber so denken wir oft gar nicht, ne? So planen wir oft gar nicht. So, ja, das muss jetzt hier schnell gehen und hinten raus, kabum, kabum, kabum. Brauchen wir so viel Zeit, um alles wieder gerade zu ziehen, aufzuräumen. Im schlimmsten Fall verlieren wir Mitarbeitende, weil sich irgendwas aufgestaut hat, weil ich irgendwas nicht gesehen habe, weil ich nicht zugehört habe.
Das ist genau das, was du jetzt so zusammengefasst hast, ist das, was ich damit gemeint habe. Ne?
Ja.
Investiere an der richtigen Stelle ausreichend Zeit und hinten raus hast du viel mehr Freiraum, hast du viel mehr Zeit. Ich kenne das auch so aus dem Projektmanagement oder aus einem Projektgeschäft. Ne, wenn du Projekte konzipiert hast, dann kannst du entweder zu Anfang viel Zeit investieren für die Konzeption, für Vorüberlegungen. Und es sieht so aus, als ob dieses Projekt unendlich langsam ist. Du gewinnst aber nach hinten raus an Geschwindigkeit. Und die heute oder häufig eingesetzte Methode ist, dass du zu Anfang erstmal losläufst und du machst und machst und machst und du bist zu Anfang unheimlich schnell und jeder denkt, wow, tolles Projekt, das ist aber richtig in der Spur und das geht richtig schnell voran, wunderbar. Und das sind die Dinge, die nach hinten raus meist sehr, sehr langsam werden mit dem Ergebnis, du bist mit beiden Projekten zur selben Zeit fertig. Das eine ist halt, sieht zu Anfang halt nur so aus, als ob es unheimlich langsam ist. Und das übertragen auch auf die Führung und auf den Umgang mit den Mitarbeitern. Investiere zur richtigen Zeit in den Mitarbeiter, auch Zeit. Lerne den Mitarbeiter kennen. Und der Mitarbeiter ist in der Lage, die Verantwortung für seine Bereiche gut zu übernehmen und eigenständig zu arbeiten.
Ich hänge mich jetzt mal an das Wort Verantwortung, weil es so ein wahnsinnig spannendes, komplexes Thema ist, was aus meiner Perspektive oft sehr widersprüchlich angegangen wird. Also so als Beispiel, Führungskraft sagt, meine Mitarbeiter, die übernehmen keine Verantwortung, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und immer muss ich alles alleine entscheiden. In dem Moment, wo ich alles alleine entscheide, können die anderen ja nicht Entscheidung treffen, Verantwortung übernehmen. Und das ist dann so ein Teufelskreis, wo viele Führungskräfte nur schwer rauskommen. Ne, weil dann, ich habe ja gesehen, dass die das nicht so können. Ich habe es ja beobachtet, gleichzeitig so, welchen Anteil hast du an dieser Situation? Diese Frage wird gerne übersehen. Wie hast du das gemacht? Kam das auch so intuitiv aus dir raus zu sagen, so nee, ich habe einfach von Anfang an über Verantwortung gelassen? Oder inwieweit war das auch ein Lernprozess bei dir?
Also ich denke, dass es immer ein Lernprozess ist, aber ich habe von Anfang an relativ viel Verantwortung überlassen. Jetzt muss ich sagen, dass ich natürlich auch viel gelernt habe während meiner Assistentenzeit. In der Zeit habe ich Studenten betreut, habe Studenten in ihren wissenschaftlichen Arbeiten betreut, in Studien- und Diplomarbeiten, wie es damals zu meiner Universitätszeit oder zu meiner Assistentenzeit noch üblich war. Und auch dort führst du. Aber du weißt genau, dass der Student oder die Studentin, die Studierende, die Studierende selbst verantwortlich ist für die Arbeit. Aber trotzdem führst du, weil du ja auch an den Ergebnissen interessiert bist. Und ich denke, dass ich in dem Zusammenhang von der Veranlagung her, die ich eh mitbringe, von dem, wie ich aufgewachsen bin, aber dass ich da auch schon sehr viel gelernt habe.
Ja. Dessen wir also im Prinzip so gelernt haben, so ewig, das ging ja gar nicht anders, weil die mussten das Ding ja am Ende schreiben. Also musste ich es bei ihnen ja auch lassen. Weil du kannst es denen ja nicht abnehmen und sagen, ich schreibe das mal so für dich. So, hier das Kapitel, sorry, das geht gar nicht, komm, gib mir mal eine Woche, ich schreibe das mal für dich. So, das funktioniert ja nicht in dem Fall, ne?
Nee, das funktioniert nicht, und du hast ja letztendlich auch gar nicht die Zeit dafür.
Ja.
Ne, das selber zu schreiben. Ja. Aber du kannst mit den Studierenden so arbeiten, dass sie in der Lage sind, die Kapitel zu schreiben. Du kannst sie stückweise begleiten. Und du kannst sie stückweise begleiten, dass sie das lernen. Und ich denke, dass ich da eine ganze Menge mitgenommen habe, dass ich da für meine Führung eine ganze Menge gelernt habe und das dann auch später einfach von daher umgesetzt habe.
Da möchte ich noch mal so ein bisschen dranbleiben an dem, was du gesagt hast gerade, und die Gedanken, die gerade bei mir so pling, 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 pling machen. Ich habe ja manchmal so ein Wortfetisch, ne? Ich habe ja nicht umsonst Sprachwissenschaft studiert, ich habe nicht umsonst Literaturwissenschaft studiert. Das heißt, so Wörter und Sprache, da, ne, da geht ja so mein Herz auf. Und jetzt war mir gerade so, ich hatte gesagt, Verantwortung lassen. Du hattest gesagt, Verantwortung überlassen. Und das fand ich gerade noch spannend, weil da sind so Bilder, also da kommen immer so Bilder bei mir im Hirn. Mein Hirn ist so ganz komisch, aber vielleicht sind andere Gehirne auch so, ich weiß es nicht genau. Und das eine ist so die Frage, eigentlich kann ich ja gar nicht Verantwortung überlassen. Ich kann sie lassen oder wegnehmen. Weil, ne, bleiben wir, ich finde dieses Beispiel so toll mit den Studierenden und der Arbeit. Das ist deren Verantwortung, es ist deren Job, es ist deren Aufgabe, es ist deren Tätigkeit. Also lasse ich die Verantwortung da. Ich kann sie nicht überlassen, weil dann wäre es ja meine Verantwortung. Dann wäre es ja meine Arbeit, und dann gebe ich sie dir und überlasse es dir. Verstehst du diesen Knoten?
Ich verstehe das sehr gut. Und vielleicht ist das aber auch, genau diesen Schritt, den ich gemacht habe. Ja. Bei den Studierenden ist die Verantwortung bei den Studierenden. Also lasse ich sie da.
Genau.
Gelernt habe ich, dass es okay ist, die Verantwortung dort zu lassen.
Ja.
Nehme ich das mit in meine Rolle als Führungskraft? Überlasse ich einen Teil meiner Verantwortung dem Mitarbeiter? Was also überlassen im Sinne von abgeben?
Ja, und ich meine das fast schon so, dass ich dann Verantwortung wegnehme. Ich glaube, dass viele Führungskräfte ihren Mitarbeitenden Verantwortung wegnehmen, um es dann selber zu machen, anstatt sie dazu lassen.
Ja.
Und du hattest auch gerade gesagt, ich habe doch gar keine Zeit dafür, deren Arbeit zu machen. Aber viele Führungskräfte machen die Arbeit von ihren Mitarbeitenden, weil sie meinen, die könnten das nicht. Die schaffen das nicht. So, und dann nehme ich denen die Aufgaben quasi weg und nehme damit auch die Verantwortung weg. Ich bin jetzt so wahnsinnig spitzfindig, das weiß ich, ne, aber.
Nee, aber es ist ja wichtig über solche Dinge, oder das sind ja die, das ist ja immer so ein bisschen der Kern, oder das ist ja so, wo die Musik spielt.
Mhm.
Und du bist im Moment ja bei den Aufgaben, wo du sagst, ich lasse die Verantwortung dort, wo die Aufgabe ist.
Ja.
Und ich glaube, ich komme noch ein Stück weiter vorher, weil als Führungskraft hast du ja bestimmte Aufgaben, du hast bestimmte Ziele, du hast bestimmte Dinge, die erreicht werden sollen.
Mhm.
Das heißt, in dem Moment, wo ich aus dem, was erreicht werden soll, Aufgaben weitergebe oder definiere, damit überlasse ich auch die Verantwortung.
Genau, ja. Na? Ja, jetzt sind unsere Gehirne komplett parallel, glaube ich.
Ja, genau, und so sehe ich dieses Überlassen.
Genau.
Und dann darf ich aber tunlichst darauf achten, dass ich die Verantwortung auch bei dem Mitarbeiter lasse.
Genau.
Und ihn dazu befähige, diese Verantwortung voll auszufüllen.
Genau.
Ja.
Weil ich kann ja nicht Tätigkeiten, jetzt nehmen wir mal ein anderes, übergeben oder delegieren oder jemandem geben, ohne Verantwortung. Also eigentlich kleben, sollten die aneinander kleben. Und wenn ich die auseinander zerre, so ich gebe dir die Aufgabe, die Verantwortung bleibt bei mir. So. Mm.
Aber dann, und da wird, ne, aber das ist das, was ich so verstehe, wenn ich die Aufgabe gebe und die Verantwortung bleibt bei mir, dann habe ich keine Aufgabe gegeben, dann habe ich eine Tätigkeit weitergegeben.
Ja.
Ne, das, und das ist so dieser Unterschied zwischen Aufgabe weitergeben oder Tätigkeit weitergeben.
Wo ist für dich die Unterscheidung zwischen Aufgabe und Tätigkeit?
Bei der Aufgabe, bei der Tätigkeit führe ich eigentlich nur aus.
Mhm.
Und bei der Aufgabe, da muss ich mir letztendlich über den gesamten Ablauf Gedanken machen. Ne? Einmal sage ich, tu das und das.
Mhm.
Und einmal sage ich, erreiche das Ziel.
Ja, ja, ist komplexer dann.
Mhm.
Mhm. Bin sehr bei dir. Oh, das war jetzt schön. Das war spannend.
Und in dem Zusammenhang tatsächlich auch, wer hat wo, wie, welche Verantwortung.
Genau. Und das ist ja im Sinne von Aufgaben den Mitarbeitenden nicht überlasse, sondern ich muss dafür sorgen, dass ich sie nicht wegnehme.
Genau.
So, und vielleicht hilft das Führungskräften, um aus der Metas-Perspektive nochmal so zu gucken, was mache ich hier eigentlich gerade? Vor allen Dingen, ne, was ich eingangs so beschrieben habe, dass viele Führungskräfte ja meinen, ihre Mitarbeitenden würden keine Verantwortung übernehmen. Dabei ist es die Führungskraft, die Verantwortung häufig wegnimmt. So, und deswegen bin ich auf dieses Bild gekommen. Ich hoffe, dass dieses Bild Führungskräften hilft, zu gucken, wo nehme ich was weg, wo überlasse ich was. Und ne, mit dieser Frage, was ist denn dein Anteil an dem Geschehen? Was ist denn dein Anteil an der Situation?
Ja.
Dann sind wir im Prinzip wieder dabei, so bei mir zu gucken, meine Art und Weise zu führen und nicht bei den Mitarbeitern den Fehler zu suchen. Oder?
Also, das sehe ich, ist in der Tat so, bei mir zu gucken. Was kann ich an der Situation oder zu der Situation beitragen?
Ja.
Und nicht zu schauen, wie reagiert der Mitarbeiter auf mich? Weil es sind ja immer zwei Beteiligte.
Ja.
Und da ist es für mich eigentlich auch völlig unerheblich. Also ich bin auch kein großer Freund von irgendwelchen Hierarchien. Ne, da ist es für mich eigentlich auch völlig unerheblich, wer ist Führungskraft, wer ist Mitarbeiter.
Ja, weil ihr ja ein gemeinsames Ziel habt.
Genau.
Ja. Was hat denn mal in deiner Führungserfahrung nicht so gut geklappt?
Wenn wir jetzt bei dem bleiben, was wir besprochen haben, etwas, was ich an der Stelle sehr schwierig finde, ist, wir bleiben bei dem Thema Aufgabe und der Mitarbeiter hat die Aufgabe. Wie verhalte ich mich als Führungskraft, wenn ich merke, jetzt komme ich aus einem Bereich Forschung, Entwicklung, da ist halt häufig, sind auch neue Wege zu beschreiten.
Ja.
Wenn ich merke, dass der Mitarbeiter quasi falsch abgebogen ist, dass er den Weg, den er vielleicht gewählt hat, dass der nicht ganz zielführend ist. Also es heißt nicht, dass dass nicht eigene Wege gut sind und auch dort die Verantwortung zu haben, aber vielleicht aufgrund meiner Erfahrung, wir hatten das vorhin schon mal mit dem Bauchgefühl.
Ja.
Ich habe für mich gelernt, dass ich diese Intuition auch in technischen Zusammenhängen habe. Dass ich diese Intuition habe, dass ich mir teilweise Daten anschaue. Ich komme aus dem Technikbereich, ich gucke mir Versuche an, Versuchspläne und ich merke, da ist was falsch.
Mhm.
Ich kann es manchmal gar nicht richtig faktisch begründen.
Mhm.
Ich kann nur sagen, da muss noch mal hingeguckt werden, da muss geändert werden.
Mhm.
Und das ist eine Situation, die ich schwierig finde. Wie gehe ich an der Stelle um? Oder wie lebe ich da meine Art der Führung, dass ich dann nicht doch wieder anfange, die Verantwortung zu mir zurückzuholen?
Ja.
Und dass der Mitarbeiter motiviert bleibt. Das ist eine große Schwierigkeit, die ich sehe.
Ja. Ja, das ist ein spannendes Beispiel, weil man ja schon so über eigene Wege, gerade in der Forschung, den herausfinden soll und gleichzeitig ist da ja auch Zeit und Budget spielt auch eine Rolle,
ja,
an der Stelle. Und zu lange in eine Richtung zu laufen, wo die Intuition sagt, falsch, 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 kann man den anderen dann auch nicht gehen lassen. So spontan würde ich arbeite gerne mit Reißleinen.
Ja.
Ich arbeite gerne damit, dass Menschen Reißleinen definieren und dann auch definieren, wann ist denn eine Situation oder wann ist der Moment, wo ich bereit bin, die zu ziehen?
Ja.
Gerade wenn es um Entscheidungsprozesse geht, ich weiß nicht, wie das machen soll, vielleicht warte ich noch mal 2 Wochen, um dann aus diesem, mal gucken, nebulösen, wirklich eine Klarheit zu haben, was wären denn Parameter, dass ich Stopp sage, abbiege, umdrehe oder was auch immer. Wie hast du das gemacht? Also das wären so meine Gedanken an der Stelle. Wie hast du das gelöst?
Also mir gefällt dieses Bild der Reißleine. Und es ist nicht immer leicht, diese Parameter zu definieren. Ne, das ist die ganz große Herausforderung. Und ich habe es letztendlich so gelöst, wenn diese Reißleinensituation kommt, dass ich irgendwann dann die Entscheidung gefällt habe, zu sagen, okay, bitte, das und das sind jetzt meine ich nenne es mal Vorgaben. Mhm. Bitte nimm die jetzt in deine Aufgabe mit rein. Mhm. Und geh damit deinen Weg weiter.
Mhm. Das heißt, das du hast in Gedankengerüste, in was auch immer, deine Dinge reingesteckt.
Ja.
Um dem Ganzen so ein bisschen Schwung in eine Richtung zu geben, wo deine Intuition gesagt hat, so, ich vermute mal, dass das auch die richtige Richtung ist. Das ist ein bisschen.
Ja, das ist der Weg, wie ich es gegangen bin. Und wobei ich auch immer, auch an der Stelle immer versucht habe oder viel im Dialog gewesen bin. Ja. Na, aber das ist die Richtung, die ich eingeschlagen habe. Ja. Und ich bin auch da an der Stelle der festen Überzeugung, dass der Weg über die Kommunikation geht.
Ja.
Na, über die Kommunikation. Und zwar auch über den direkten Austausch.
Ja, weil das Ziel ist ja auch, also A, in eine Richtung zu arbeiten, ne, wo man meint, dass es die richtige Richtung ist. Am Ende weiß man es ja wahrscheinlich dann doch nie so richtig genau. Aber wichtig ist ja, und das ist das, was du eigentlich sagst, und dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin motiviert bleibt. Und darum geht's halt. Es geht darum, in dieser Augenhöhe zu bleiben und nicht so, ich, Frauke, Kraft meiner Führungsposition, sage dir jetzt, was du, nein, wechsel die Richtung, ne, sondern das, wie du es beschreibst, in einem guten Dialog zu schaffen, sodass der andere Mensch sich nicht komplett bevormundet, komplett entmündigt fast schon fühlt. Ne, so in dem Moment, wenn wir da wieder das mit der Verantwortung dran kleben, dann sage ich einfach beim nächsten Mal so, du Frauke, sag mir doch einfach, in welche Richtung ich gehen soll. Ich habe keine Lust, mich nochmal von dir so drehen zu lassen. Dann sag einfach direkt, welche Richtung ich gehen soll. Ja. Aber dann stoppe ich ja auch diese Forschung, ne? Weil das ist ja auch die Relevanz dabei.
Und das ist so genau der Punkt, ne? Das wirklich auf Augenhöhe zu machen, das im Schulterschluss zu machen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob mir das immer gelungen ist, aber auch letztendlich das, was ich vielleicht aus dem Bauchgefühl aus der Intuition und aus der Erfahrung eingebracht habe, zu nutzen, dass der Mitarbeiter sich weiterentwickeln kann, dass er lernen kann.
Ja.
Das, was er heute gelernt hat, hat er beim nächsten Mal intus, das hat er beim nächsten Mal begriffen.
Mhm. Ja, und vielleicht deine Parameter direkt schon mit reinfließen lassen, was geholfen hat, zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Ja. Na, und aber auch das muss ich dir sagen, auch die Situation kenne ich, dass mir gesagt wurde, war, wenn sie sowieso alles wissen, dann machen sie es doch selber.
Ja.
Na, und auch als Führungskraft, und ich denke, das ist wichtig, sowas von den Mitarbeitern anzunehmen, zu sagen, danke für das ehrliche Feedback und dann wirklich nochmal in sich zu gehen und sich selbst auch nachzukorrigieren und nachzujustieren, wie man gerade unterwegs ist.
Ja, es ist ja eine Resonanz, die man bekommt, ne, auf das eigene Verhalten. Und in dem Moment, wo Widerstand kommt, wo Trotz kommt, bei mir zu gucken, was habe ich da ausgesendet, dass das die Reaktion ist. Ne? So dieses, das Kommunikationsmodell da an der Stelle nochmal zu schärfen.
Ja, und es ist aber auch tatsächlich so, ich sag mal, auf der Beziehungsebene so unterwegs zu sein, dass der Mitarbeiter tatsächlich auch das ist ja ein unheimlich hohes Vertrauen, wenn ich als Mitarbeiter beim Vorgesetzten so etwas sehr direkt sage.
Ja.
Na, und das ist etwas, was man auch einstellen darf oder einstellen muss.
Ja. Ich bin ja so ein großer Fan von Kim Scott und ihrem Ansatz von Radical Candor. Und so in zwei Sätzen sagt sie immer, care personally, challenge directly.
Und sehr schön.
Das ist so bam in a nutshell.
Ja.
In dem Moment, wo ich dir zeige, dass du mir wichtig bist, dass du mir als Mensch wichtig bist, indem ich so das mit Herz mache, dann kann ich dir auch meine Meinung sagen. so, weil wir auf der Beziehungsebene gut und stabil sind. Aber das ist immer Nummer eins. So eine gute, stabile Beziehungsebene zu haben, wo ein direktes, klares Feedback als auch als Herausforderung schon angesehen wird, aber nicht als Beziehungsbruch, nicht als Verletzung, nicht als Demütigung. Ja. Also wenn ich da noch gut auf meine Sprache achte, auf meine Wortwahl, ne, ich kann nicht eine gute Beziehungsebene schaffen und dann demütigen, so das nicht, ne? Aber dann kann ich sehr klar sein und auch mal so Feedback geben und Sachen sagen, die dem anderen erstmal schlucken lassen. Aber dann so, okay, sie würde mir das nicht sagen, wenn ich ihr nicht wichtig wäre. So, ne? Und das muss halt klar sein an der Stelle.
Ja, aber es ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Und in Summe macht es dann wieder insgesamt die Stärke aus.
Ja.
Und wenn ich als Führungskraft auch durch die Mitarbeiter insofern gechallenged werde, dass ich mich auch in meinem Führungsstil weiterentwickeln kann.
Ja. Ja. Man soll ja nicht meinen, dass man selber perfekt ist.
Never ever.
Never ever. Ja.
Never ever.
Ja. Ich hatte neulich auch in einem Gespräch gesagt, dass man ja nicht führt, sondern dass man Führung übt.
Ja.
So, ich habe das aus dem Yoga abstrahiert. Meine Yogalehrerin hat immer gesagt, wir machen kein Yoga, wir üben Yoga. So, und in dem Moment üben, dann kannst du Fehler machen, dann kannst du mal falsch liegen. Dann kannst du dich verbessern und vor allen Dingen verbessern, verbessern, verbessern. In dem Moment, wo du sagst, ich übe Führung, klingt natürlich jetzt erstmal so klein, aber eigentlich ist es für mich ganz groß und ganz stark, weil ich überhaupt nicht diesen hohen Anspruch an mich habe. Ich kann das alles. So, dann kann ich da auch völlig entspannt mit meinem Team umgehen und sagen so, hey, das müssen wir jetzt gemeinsam üben. Und dann müssen wir uns gegenseitig Feedback geben, weil wir können es gemeinsam üben. Und dann gemeinsam besser werden.
Das ist eine spannende Sichtweise.
Mhm.
Ich übe oder ich trainiere, ich würde das Wort trainieren wählen. Ich trainiere Führung.
Ja, das ist mehr sportlicher.
Und das bedeutet ja nicht, dass ich deswegen nicht führe. Ne? Also beim Trainieren führe ich ja auch.
Ja.
Sehr schön, das gefällt mir sehr gut.
Ja. Profis trainieren auch die ganze Zeit.
Absolut.
Halt, ne, so man wechselt halt das Level, aber man trainiert die ganze Zeit.
Ja, absolut. Ja. Und man entwickelt sich weiter.
Ja.
Und es ist ja nicht nur so, dass der Mitarbeiter sich weiterentwickelt, sondern auch die Führungskraft.
Ich bitte darum.
Dringend notwendig aus meiner Sicht.
Ja. Ja. Eine letzte Frage, obwohl ich eigentlich vom Gefühl das Gespräch gar nicht beenden möchte, aber ich schiele so ein bisschen auf die Zeit. Was würdest du Frauen in Führungspositionen raten, die auch in technischen Bereichen unterwegs sind, die halt nach wie vor männerdominiert sind? Also wir können der Realität ja nicht absprechen, das ist schon meistens noch so. Auch wenn es in 30 Jahren gern anders sein darf oder früher.
Absolut.
Was rätst du diesen Frauen?
Ich rate diesen Frauen, möglichst authentisch zu sein, möglichst zu sich selbst zu stehen. Ich rate diesen Frauen, ich komme nochmal auf dieses authentisch zurück. Wenn sie in sich ruhen, mit sich authentisch sind, sich nicht verbiegen, haben sie eine unheimliche Stärke, haben sie eine unheimliche Power. Gerade, was ich Ihnen noch rate, als Frau in diesem technischen Bereich, ein sehr starkes Selbstverständnis zu haben, sich selbst mit ihrer weiblichen Art, wie immer die aussehen mag, sich als sehr selbstverständlich zu empfinden. Verliere ich dieses eigene Selbstverständnis, mache ich es mir selbst schwer, weil ich Dinge vielleicht fehlinterpretiere, weil ich auf der Beziehungsebene, in der Interaktionsebene nicht gut zurechtkomme. Und ich würde diesen Frauen raten, seid einfach sehr, sehr mutig, wirklich in eurer Authentizität zu euch zu stehen.
Ja.
Dann könnt ihr euren Weg gehen. Und vor allen Dingen ist es für meine Begriffe wichtig, wirklich den eigenen Weg zu gehen. Ich habe mich mit unheimlich gut ausgebildeten jungen Frauen, die in Richtung Führung unterwegs sind, unterhalten, die sich dann auch Gedanken machen, ja, aber müssen wir diese ganzen männlichen Skills annehmen, um durch die gläserne Decke zu kommen? Uns wird zwar immer gesagt, wir sollen das nicht, aber es wird trotzdem erwartet. Und an der Stelle halte ich den Gedanken nicht für ganz richtig. Ich denke, es ist wichtig, die eigenen Skills, die eigenen Eigenschaften, das können männliche, weibliche sein, die wir beide in uns vereinen, die wirklich ganz authentisch auszuleben und damit den Weg zu gehen und dann und sehr achtsam zu sein für das Umfeld, für die Umgebung. Und dann haben wir auch eine Chance, diese gläserne Decke zu durchstoßen. Das würde ich Ihnen mitgeben.
Ja. Das macht Mut.
Ja.
Und ist letztendlich knüpft es ja auch so an einen der ersten Gedanken an, so zu führen, wie es sich richtig für dich anfühlt. Und zu gucken, ne, so was passt zu mir an der Stelle, dass man da halt nicht ein falsches Bild erzeugt, was man von innen nicht füllen kann. Und dann sind die Beziehungen auch nicht echt, dann sind die Beziehungen gespielt, worauf es ja in der Führung so ankommt. Das hatten wir ja auch gerade so auf der Beziehungsebene. Dann ist es ja gespielt und nicht echt.
Ja. Ja. No, und du kannst auf diese echten Beziehungsebenen tatsächlich kommen. Und das Einzige, was wichtig ist, dass du die Spielregeln verstehst. Das heißt nicht, dass du dich entsprechend anpassen musst, aber du musst sie verstanden haben.
Ja. Davon gibt es bestimmt ganz viele, aber das müssen wir ein andermal klären.
Genau. Ja.
Danke für das spannende Gespräch, Frauke. Für dein mit mir auseinanderknibbeln von Verantwortung und Wörtern und Bildern. Danke, dass du da so mit eingestiegen bist.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Ja,
und es ist, denke ich, auch sehr zum Kern vorgedrungen, was mir einfach grundsätzlich wichtig ist und was ich auch denke, wo die Zukunft hingehen darf.
Ja. Womit beschäftigst du dich noch? Wer bist du eigentlich, außer Frauke, die mit mir gerne über Führung spricht?
Das, was wir gerade angesprochen haben, ist eigentlich das, womit ich mich heute beschäftige. Ich bin nach 20 Jahren Management aus diesem Job ausgestiegen, weil mir teilweise die Menschlichkeit gefehlt hat, weil mir Kennzahlen über Menschlichkeit gegangen sind. Ich habe viel Erfahrung in meinem Leben gesammelt. Ich habe, ich bin auf bestimmten Bereichen Expertin. Ich habe Frauen immer sehr, sehr gerne gefördert, Frauen gestärkt. Und was ich heute mache, ist eigentlich letztendlich, dass ich Frauen genau zu dem verhelfe, dass sie authentisch sind, dass sie sich selbstbewusst sind, dass sie ein Selbstverständnis haben, dass sie eine innere Klarheit haben und dass sie damit als Person ihren Weg gehen können im Beruf, im Leben, in der Gesellschaft. Das ist das, was ich heute hauptamtlich als Mentorin, Impulsgeberin, als Coachin mache. Also von daher ziemlich genau das, was wir jetzt zum Schluss angesprochen haben. Ja, und das tue ich mit der Erfahrung, mit meiner Intuition und mit den Ausbildungen, die ich dazu gemacht habe.
Ja. Mit der Leidenschaft für das Thema.
Absolut, weil das Thema geht bei mir immer über alles.
Ja. Ja. Danke für deine wichtige Arbeit.
Es kommt vom Herzen. Es ist mir in der Tat eine Herzensangelegenheit und ich, es macht mich einfach auch sehr glücklich und zufrieden.
Ja, merkt man.
Ja.
Danke für das tolle Gespräch und alles Gute auf deinem Weg und danke für die ganzen Impulse, die jetzt neu in meinem Gehirn einen Ort suchen dürfen, wo sie weiter wachsen.
Ich sage dir danke, Susanne, dass du mit mir dieses Thema so filetiert hast und dass wir auf so eine spannende Reise gemeinsam gegangen sind. Alles Gute auch für dich.
Danke. Bis dann.
Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen und was für dich mitnehmen. Und wenn du auch mal hier im Führungsfragenkarussell mit mir über ein Thema reden möchtest oder eine Frage ziehen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und auch über Feedback und das ein oder andere Sternchen in den üblichen Kanälen.